Für mich ist es immer eine Freude, Ihnen zu begegnen an solch einem Sonntagmorgen. Aber die wichtigste Begegnung ist, dass heute Jesus, der Herr, zu uns redet. Ich will Sie grüßen mit dem Wort: Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist, der in euch wirkt. Beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Jetzt wollen wir aber zu Beginn unseres Gottesdienstes noch ein Dank- und Freudenlied singen. In diesem herrlichen Sommer kann man das nicht genug anstimmen. Geh aus, mein Herz, und suche Freud. 371, den ersten Vers, und dann 7 und 8 und den 14. Vers. Ich habe heute Morgen zwei Vertreter der Jugend gebeten, dass sie mit uns beten. Wir wollen uns erheben.
Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Tag heute. Danke, dass du da bist. Herr, wir wollen dir auch danken für die Ferientage, die hinter uns liegen. Danke für die Freizeiten, die da möglich waren, und für die Bewahrung, die du geschenkt hast. Herr, und ich danke dir jetzt auch, dass wir da ein Wort hören dürfen. Rede du zu uns und schenke du uns auch offene Herzen, dein Wort zu verstehen, und dass dein Wort uns verändert und uns dir näher bringt.
Herr, da wollen wir dich bitten, dass du an jedem von uns arbeitest und dass dein Wort uns verändert, so wie du es haben möchtest. Wir wollen dich jetzt für die bitten in unserer Gemeinde, die krank sind und alt sind. Segne du sie und stärke du sie auch, wenn sie jetzt verbunden sind über die Kassette. Wir wollen dich auch bitten, für die, die aus unserer Gemeinde in der ganzen Welt sind, segne du sie und stärke du sie auch heute. Und hab du Dank, dass wir alle in dir Gemeinschaft haben.
Und vor dir dürfen wir jetzt auch ausbreiten, was jeder von uns an Lasten und Not und Druck und Sorge mitgebracht hat. Du siehst in unser Herz und wir dürfen das dir in der Stille sagen. Du, Herr, bist nahe allen, die dich anrufen, allen, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Schön, wenn wir was miteinander singen. Meine Frau singt jetzt noch ein Kanon.
Ja, es ist ja noch Feenzeit gewesen, deshalb machen Sie jetzt alle den großen Chor. Wir singen die Herrlichkeit des Herrn, bleibe ewiglich der Herr, freue sich seiner Werke. Ich will singen dem Herrn mein Leben lang, ich will loben meinen Gott, solange ich bin. Ich glaube, die meisten kennen das schon, wir singen es einmal vor. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, der Herr freue sich seiner Werke. Ich will singen dem Herrn mein Leben lang, ich will loben meinen Gott, solange ich bin. Und noch einmal kräftig miteinander. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, der Herr freue sich seiner Werke. Ich will singen dem Herrn mein Leben lang, ich will loben meinen Gott, solange ich bin. Vier Gruppen brauchen wir. Auf der Empore, unter der Empore, die rechte Seite und die drei letzten Reihen vom Schiff noch. Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3 und hinten genauso. Auf der Empore, unter der Empore, die letzten drei Reihen. Und jetzt beginnen wir. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich.
Nun lesen wir aus dem Hebräerbrief, aus dem Kapitel vom Glauben, Hebräer 11, zuerst die Verse 1 bis 3 und dann ab Vers 8. Das ist vielleicht die einprägsamste und wichtigste Umschreibung, was Glauben wirklich ist. Glaube ist etwas ganz Gewisses, etwas ganz Festes, an das man sich halten kann. Auch wenn es sich auf etwas Unsichtbares richtet. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. Dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Und jetzt ab Vers 8. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. So wichtig, weil so viele sagen, ich verstehe Gott nicht. Meinen Sie, Abraham hätte Gott verstanden? Es ist nie versprochen, dass wir Gottes Wege verstehen. Das ist wichtig, dass wir gehorsam sind, damit Gott uns segnen kann. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hat. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solche sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen, und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt erbaut. Wir singen nun das Lied »Ist Gott für mich so träte« 250, die Verse 1 bis 3 und dann 5 und 6. Nebst dem Wort Gottes sind natürlich solche Liedverse auch wert, dass wir in der Stille darüber meditieren. Ich habe gerade beim Singen gedacht, das singt man so flott, An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde, was Christus mir gegeben, dass er Liebe wert, aber ich nehme mich selber so wichtig. Und wenn ich eine noch so kleine Not habe, dann bin ich gleich im Keller meiner Gefühle und bin verbittert und traurig. Ich nehme mich so wichtig. Und wir haben das doch gesungen, dass das alles gar nicht so wichtig sei. Dass er gar nicht wertvoll, sondern nur was Christus mir gibt, sei der Liebe wert. Also nehmen Sie die Liedverse auch immer und singen Sie die Lieder und denken Sie darüber nach. Wir haben heute als Predigtext Philipperbrief, dieser fröhliche Brief aus der Gefängniszelle an diese erste europäische Gemeinde im damaligen Mazedonien. Genannt nach dem Vater des Alexander, des Herrschers von Griechenland, Philippus, Philipp. Philipper 3, Vers 7 bis 14. Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden, gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn, Christus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Das ist das Geheimnis, dass Jesus das kann. Tote lebendig machen. Und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich muss es immer und immer wieder sagen, wie ich diesen Sommer genieße, obwohl ich weiß, dass manche von Ihnen mit Kreislauf und Herzproblemen zu kämpfen haben. Das ist ja ein solch schöner Sommer, wie man ihn wahrscheinlich nur einmal in einer ganzen Lebenszeit erlebt. Wie ich das im Juni in der Freude an der Sonne damals sagte, war unter uns ein Statistiker vom Wetteramt. Er sagt, stimmt noch gar nicht, die Statistik ist noch nicht so. Jetzt inzwischen hat die Statistik auch noch aufgeholt. Es ist ein wunderbarer Sommer. Man kann sich freuen, wenn Sie durch die Wälder gehen und durch die Gärten und wenn Sie das alles genießen. Denke auch Ihr Urlaub hoffentlich, der zurückliegt oder der noch vor Ihnen liegt, eine Freude ohnegleichen. Und an so einem Sonntagmorgen wollen wir ein Thema behandeln, Leben. Wozu eigentlich? Wozu eigentlich? Spaß an der Freude wollen wir haben. Wir wollen genießen und jetzt wieder, wenn Sie eintauchen in Ihr Berufs-, in Ihre Berufsaufgaben, vor Ihnen liegen ja viele wichtige Termine, Besprechungen, Geschäfte, die Sie zu erledigen haben. Auch wenn das ein Druck ist, der auf Ihnen lastet, aber es ist auch schön, wenn man wirken kann. Gut ist, dass so viele mithören, auch bei unseren Gottesdiensten, die sich daran nicht mehr freuen können. Die Krankheit stellt alle unsere Lebensziele in Frage. Leben wozu eigentlich? Und dann, wenn ich krank bin, wenn keine Besserung kommt, wozu eigentlich lebe ich noch? Die Alten fragen so im Pflegeheim, die seelisch Kranken fragen so. Und die, die gescheitert sind im Beruf, ohne Schuld, die Misserfolg hatten, die ihre Prüfung nicht bestanden haben. Was ist denn meines Lebens Sinn? Ist gut, wenn das alles einmal überdacht wird, das kann doch nicht meines Lebens Sinn sein. Die Arbeit, so sehr wir sie gerne tun, den Urlaub, so sehr wir darin Freude finden. Im Jahre 1954, also schon fast 40 Jahre her, da fand in Leipzig ein Kirchentag statt. Das war die damalige DDR, die wenige Wochen vorher von der Sowjetunion die Souveränität bekommen hat. Und die waren natürlich damals, diese Betonköpfe an der Spitze des Staates, wahnsinnig stolz auf ihren neuen Staat. Und da fand von der damaligen Staatsleitung ein Empfang für die Vertreter der Kirchen statt. Und Heinrich Giesen, manche von Ihnen kennen noch diesen originellen und fröhlichen späteren Leiter der Berliner Stadtmission. Heinrich Giesen war die Aufgabe zugefallen, die Vertreter der Kirche vorzustellen. Und der Walter Ulbricht hat noch so ein wenig spöttisch in seinem großen Stolz des Vertreters des materialistischen Sozialismus dann gesagt, nun, was sind denn das jetzt für Leute, die da kommen? Und Heinrich Giesen sagte nur einen Satz. Er sagte, Herr Vorsitzender, man kann es vielleicht am besten mit einem Satz sagen. Das sind alles Leute, die gerne in den Himmel kommen. Und das auf dem Boden der DDR. Wenn man heute bei einem kirchlichen Empfang so einen Satz sagen würde, ich glaube, da würden die Theologen aufspringen und sagen, nein, nein, nicht aufs Jenseits schielen, wir wollen Staatsbürger sein, wir wollen die politischen Probleme lösen, wir wollen Frieden schaffen, vielleicht wird sogar mancher noch sagen, wir wollen den Sozialismus auf der Welt aufrichten, es gibt auch solche. Aber der Heinrich Giesen hat die biblische Linie getroffen. Bei allen Aufgaben, die wir in dieser Welt haben, ist das die Bestimmung, die Gott mir gegeben hat, dass ich einmal in der himmlischen Herrlichkeit vor seinem Throne bin. Und hoffentlich fehlt dann keiner von uns, hoffentlich ist dann keiner irgendwo auf der Strecke geblieben. Ob wir dieses Ziel erreichen, Paulus sagt, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, nach der himmlischen Berufung. Die will ich erreichen, die ist mir so wichtig. Und darüber will ich heute predigen, als das Ziel meines Lebens. Wozu lebe ich? Und die gilt für alle. Für die Kranken und für die Gesunden, für die Starken und für die Schwachen und für die Alten und für die Jungen. Zuerst möchte ich stehen bleiben an dem Satz von Paulus. Ich habe es noch nicht ergriffen. Sie haben sicher schon viel über den großen Apostel nachgedacht und viel von ihm gehört und Sie kennen ihn. Paulus ist uns ein Vorbild mit seinem großen missionarischen Eifer. Mit all dem, was er wirken konnte, gab es je noch einmal so einen Menschen wie er unermüdlich. Lesen Sie mal seine Briefe. Was steckt da drin an Glaubenserkenntnis? An theologischer Tiefe. Was war das für ein Mann, den Gott gefüllt hat mit dem Heiligen Geist? Der Paulus steht vor uns als ein ganz großer Mann, zu dem wir aufblicken. Der ist mir ein Vorbild. Und wenn wir nur dran denken, wie er mit den Niederlagen in seinem Leben fertig wurde, mit Misserfolg, mit Feindschaft, mit Hass, mit Unrecht, als sie ihn einsperrten ins Gefängnis, er hat das weggesteckt im Glauben. Er sagte, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. So wollte ich mal sein wie Paulus. Das ist mir ein Vorbild. Und dieser große Mann sagt, ich hab's noch nicht ergriffen. Ja, jetzt habe ich gemeint, der wäre wenigstens ein richtiger Christ. Der hätte es wenigstens so ganz ergriffen. Paulus sagt, ich hab's auch noch nicht ergriffen. Ich bin noch nicht vollkommen. Sagt er wörtlich, ich bin noch nicht vollkommen. Steckt ja immer wieder bei uns eine Versuchung drin, dass wir ein wenig mogeln und so vor anderen Menschen so tun, als ob wir jetzt doch schon so ein Stück weit Himmelsgestalten wären. Es ist ja eine Versuchung, dass wir so nach außen tun und sagen, wir wollen den Leuten mal zeigen, wie schön wir sind und wie lieb und wie gut. Und der Paulus sagt ganz offen, ich spüre auf Schritt und Tritt meine alte Menschenart. Tröstet sie das nicht, das muss sie trösten. Dann hat er also auch kämpfen und ringen müssen. Dann fiel ihm das auch nicht einfach in den Schoß. Und gerade dann, er war doch so krank, dann war ihm das auch so hart und er hat gezittert, Herr, ob ich die Schmerzen durchhalten kann? Es fiel ihm nicht leicht. Und wenn die Menschen ihm so gemein zusetzten, dann musste er auch schlucken. Er war nicht vollkommen, das hat ihn sehr tief berührt und sehr hart angefochten. Und das ist gut, dass wir hier so ins Herz von diesem Paulus hineingucken dürfen und sagt, ich habe es noch nicht ergriffen. Aber ich will weiter, ich will vorwärts. Ich möchte in meinem Leben nur viel mehr von Christus erleben, erfahren. Das kann man von Paulus lernen. Der war ein dynamischer Christ. Er hat sich nie ausgeruht auf dem, was er bisher erreicht hat. Bei uns gibt es so viele Leute, die sagen, ach, ist doch gut, ich bin doch kirchlich oder ich bin getauft oder ich bin doch jetzt in meinem Leben auch schon ganz weit gekommen, habe schon zweimal die Bibel durchgelesen. Und so. Wir ruhen immer so gern auf dem, was wir erreicht haben. Ich kann es Ihnen vielleicht am besten mit einem kleinen Bild sagen, dass man nicht so schnell vergisst. Als echter Stuttgarter war ich mein Leben lang immer stolz auf den Stuttgarter Hauptbahnhof. Der hat mir schon als Kind Rieseneindruck gemacht. Damals waren noch die großen Dampfloks da und die Schnellzugloks. Und wenn die ihren Dampf abgelassen haben, war immer ein Fest, wenn man da unten sein konnte. Und dann wusste man noch, dieser Bau von Paul Bonatz ist noch ein Architekturkleinod. Und meine ganze Freude und mein Stolz, Stuttgarter Stolz am Hauptbahnhof, die hat ein Onkel von mir völlig zerstört. Das war ein Preuße, natürlich ein Preuße. Und der kam eines Tages und hat uns Kindern gesagt, und das ist der größte Wahnsinn, den man sich dann denken kann. Ein Kopfbahnhof, der fährt die Lok rein und dann muss alles aussteigen, dann muss die Lok umgekoppelt werden, dann muss vorne hin und da verliert man Zeit. Das ist ein Milliardengrab, hat er geschimpft. Und so ein Unding, das ist eine Dummheit. Wie kann man nur einen Kopfbahnhof bauen? Sagt, ihr müsst mal nach Köln oder ihr müsst mal nach Hannover. Da fährt der D-Zug rein, hält 3 Minuten und dann fährt er wieder weiter. Weiter, weiter. Ihr in Stuttgart, ihr seid da beschränkt, da hört's bei euch auf. Weiter müsst ihr. Hat er nicht recht gehabt vom Christenstand, wenn ich das Bild auf den Christenstand nehme. Da gibt's nicht einen Sackbahnhof. Da sind sie nie am Ende. Solange sie leben, sagen, ich will weiter, ich will weiter. Ich will mehr von Christus entdecken, mehr von seiner Macht. Ich möchte mehr mit seiner Liebe erfüllt sein. Ich möchte treuer beten, zielsicherer hoffen. Mehr mich einsetzen, mehr wagen. Ich hab's doch noch nicht ergriffen. Ich bin doch noch nicht vollkommen. Ich will immer mehr von ihm entdecken und immer mehr von ihm bekommen. Aber jetzt sagt Paulus auch noch ein zweites. Er hat mich ganz fest ergriffen. Er hat mich ganz fest ergriffen. Also heute ist das fast kennzeichnend für alle christlichen Gemeinden, dass man unheimlich jammert und klagt und dann redet man über die Zweifel und sagt, ich bin eben in meinem Christenstand auch in Problemen behaftet. Das ist ein beliebtes Ding, dass man über Probleme spricht und über Zweifel und über Anfechtungen und über Nöte. Das können Sie nicht auf den Paulus berufen. Er sieht das sehr klar und realistisch, wie er in seinem Christenleben nicht vollkommen ist und auch den himmlischen Christenstand noch gar nicht erreicht hat. Aber dann sagt er ganz fröhlich, mit einer Stimme, die an Siegesjubel erinnert, aber mich hat Christus ergriffen. Und darum wankt bei ihm nichts. Das war nicht eine Stunde in seinem Leben, auch irgendwo wackelig. Seit seiner Bekehrungsstunde war ihm klar, Nichts kann mich mehr aus der Hand Jesu reißen. Ich bin geborgen in Zeit und Ewigkeit, doch nicht, weil ich vollkommen bin, sondern weil Christus mich ergriffen hat. Was ist denn eigentlich die Bekehrungsstunde? Es ist gar nicht wichtig, ob Sie das auf die Minute festlegen können oder ob Sie sagen, das ist mir erst im Lauf einer gewissen Zeit so nach und nach aufgegangen. Aber das ist doch entscheidend wichtig, dass Sie einmal merken müssen, ich kann mit einem Leben der Anstrengung, der guten Tat und doch Wohl, der Liebeswerke, kann ich nicht vor Gott recht werden, gerecht sein. Ich bleibe vor Gott im Remanko, wie ein Kaufmann, der seine Bilanz macht und der merkt, ich kann meine Schulden nicht abdecken. Und die Bekehrungsstunde, wo sie auch liegen mag, die war bei Paulus so, dass er plötzlich entdeckte, damals, als der Seelsorger Ananias mit ihm redete in Damaskus. Jesus hat alles bezahlt für dich. Die ganze Schuld hat er durchgestrichen. All das Alte ist weg. Alles ist weg. Ich bin bei Gott angenommen und adoptiert als sein Sohn und gehöre ganz Gott. Und da ist nicht ein Hauch mehr dazwischen. Das ist alles unverdiente Gnade. Dieses, was er da erkannt hat, diese Erkenntnis Christi, die Vergebung Jesu am Kreuz, ihm zugesprochen, die war für ihn der Angelpunkt seines ganzen Denkens. Und an dem hält er so fest. Und das war ihm so groß, dass er sagt, darum ist doch in meinem Leben jetzt gar nicht mehr wichtig, ob ich da recht oder falsch gehandelt habe. Ich will doch nicht mein wohlanständiges Leben ordnen den Menschen an. Ich bin aber besser als du. Ich vergesse, was da hinten liegt. Ich will doch nicht mehr nach den Gesetzesordnungen meine eigene Rechtschaffenheit demonstrieren. Ich lasse das alles hinten liegen. Ich freue mich der großen Gnade, die ich bekomme, der wunderbaren Vergebung, die mir zugesprochen ist. Und das ist so groß und so verlässlich, dass ich daran mich halten darf. Nehmen Sie mal das Bild der Bilanz, wie es ein Kaufmann hat, wo Soll und Haben gegenüberstellt. Und Paulus sagt, es gibt bloß ein Stück auf der Habenseite. Christus tritt für mich ein. So wird sein am jüngsten Tag. Dass Christus für mich eintritt und sagt, für den bin ich gestorben. Der gehört mir. Den darf niemand verdammen. Den darf niemand anklagen. Ich habe die ganze Rechnung bezahlt. Da brauchen Sie nichts mehr daneben stellen. Da brauchen Sie nicht mehr Ihre eigenen Verdienste aufzählen. Und Paulus sagt, es ist mir sogar in meinem Leben ein Hindernis geworden. Ich merke immer wieder, wie das in meinem Leben, dieses Rechnen, bin ich gut oder schlecht, wo habe ich Fortschritte gemacht, das hält mich auf. Ich will immer mehr bloß bei der Gnade bleiben und will mich dran freuen. Jetzt erleben Sie ja auch in Ihrem Leben, dass immer wieder der Teufel, Sie müssen wissen, dass es der Teufel ist, der Ihnen Unruhe schafft und sagt, du, besonders in den Krisenzeiten der seelischen Erkrankung, der körperlichen Erkrankung, du sagst, du darfst dich gar nicht auf Jesus berufen. Und dann kommt das plötzlich in der Nacht, Versäumnisse und Schuld wacht auf. Und dann sind sie ganz gerädert und sagen, stimmt ja, ich habe so eine schlimme Fantasie und in meinem Leben sind so grausige Dinge passiert. Ob das wirklich mir gilt mit der Vergebung? Dann dürfen Sie dem Teufel die Maske vom Gesicht reißen und sagen, geh weg, du hast doch nichts mehr zu sagen, Christus ist hier, nichts kann mich verdammen, nichts nimmt mir meinen Mut, die Hölle und ihre Flammen löscht meines Heilands Blut. Kein Unheil mich erschrecket, kein Urteil mich betrübt, weil mich mit Flügeln decket mein Heiland, der mich liebt. Der hat mich ergriffen, dem gehöre ich und ich bin sein Eigentum. Und auch in den dunklen Stunden ist das mein einziger Trost. Lassen Sie doch den Unsinn, dass Sie sagen, ach, meine Mitmenschen, die loben mich oft auch. Dass Sie ganz unsicher Ihre Kinder fragen, bin ich nicht doch recht? Nein, wir sind alle schuldige Leute. Aber wir freuen uns des großen Trostes, dass er mir vergeben hat. Und so dürfen Sie mutig, fröhlich, siegesgewiss, in allen Anfechtungsstunden sagen, geh weg, Satan, du hast nichts mehr zu melden, du hast gar nichts mehr zu sagen. Das Christenleben ist ganz einfach. Festo qui vincere,
Der Bischof von Uganda hat dieses schöne Bild gesagt, das ich immer und immer wieder in meinen Predigten gebrauchen will. Ich darf meine schwache, kleine, zitternde Hand in die starke, mächtige Hand Jesu legen. Selbst mein Glaube mag schwach und zitternd sein, aber darum bin ich fest, weil er mich hält und weil er mich an der Hand hat. Da mag in unserem Leben so viel nach außen hin wüst und elend und schmutzig sein und wir sagen, aber von mir gilt etwas ganz anderes. Und das habe ich einmal ergriffen und das steht fest. In meines Herzens Grunde sein Kreuz und Name allein funkelt all Zeit und Stunden. Des kann ich fröhlich sein. Das ist das, was in meinem Leben wie ein Eigentumsstempel eingebrannt ist. Ich gehöre ihm ganz. Das war der Grund, warum der Paulus so fröhlich war. Nicht, weil er vollkommen war. Das gibt's nicht. Und nicht, weil er gesagt hat, so, jetzt bin ich in einem Stand und das habe ich erreicht, sondern weil er weiß, Christus hat mich ergriffen. Nun erst recht, mit dem will ich schließen. Nun erst recht. Jetzt sagt er, ich jage ihm aber nach. Ich jage ihm aber nach, ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe, es höre ich dauernd, dass Leute sagen, man dürfe das nicht so sagen, weil das einen sicher mache und ruhig und da schlafe einer aus und benutze das als Ruhekissen, irgendwie ist ein Unsinn. Stimmt ja gar nicht. Ein Christ braucht nicht die Mahnungen des Gesetzes. Manchmal kann man auch in der Christenheit nicht mehr ertragen, wie viel auf, immer wieder, jetzt musst du das tun und jetzt musst du das tun und nochmal was und dann musst du hier aktiv sein und dort aktiv sein und neue Pflichten und neue Verordnungen. Es gibt einen ganz gequälten Christenstand. Paulus war ein dynamischer, aktiver Christ. Warum denn? Weil er Christus entdeckt hat. Und das macht einen Menschen aktiv, viel aktiver als alles andere. Wir haben ja gerade die Olympiade hinter uns. Wenn man da den Sportlern zugesehen hat, wie die ihre Runden gedreht haben, wenn die Hindernisläufer über ihre Hindernisse hinweg sind, wie leichtfüßig, wenn die Stabhochspringer über den Stab sind, nicht? Das ist doch toll, wie die das gemacht haben. Wegen was? Wegen der Ehre, wegen ein bisschen Blech, nicht? Das war alles um des Zieles willen. Und bei Paulus war es in jeder Stunde seines Lebens. Ich möchte doch den Himmel gewinnen. Ich möchte doch meine Himmelsberufung nicht verlieren. Wer auch läuft und läuft so schlecht, der verliert sein Kronenrecht. Ich will doch mein Kronenrecht nicht verlieren. Denken Sie mal drüber nach. Wenn die Versuchung der Sünde Sie betört. Ja, ach, sieh doch niemand und kann ich doch machen. Wollen Sie denn das vor den Augen Gottes tun und ihr Kronenrecht verlieren? Wollen sie untreu sein? Ich jage ihm aber nach und dann läuft und läuft er und er hat eine Leidenschaft und eine Liebe um der Berufung Jesu willen. Das hat sein Leben erfüllt. Ich will die Gerechtigkeit Jesu gewinnen. Ich will das jetzt umsetzen. Heute schon natürlich. Das will uns Mut machen für die Aufgaben, in die wir hineingehen. Ich will immer mehr dort drin, mitten in dieser Welt, die Kraft der Auferstehung Jesu gewinnen. Ich bin gespannt, was Jesus noch aus unserem müden Leib heraus wirken kann. Ahnen Sie, dass da die größten Erfahrungen noch bevorstehen. Sie können staunen, was er noch macht. Darum bin ich gespannt und Paulus war interessiert, vorwärts gewandt. Ich vergesse, was da hinten liegt, ich rede nicht mehr von gestern. Ich bin voll auf fröhlicher Erwartung auf die neuen Eindrücke, die neuen Erfahrungen, die ich mit ihm finden darf. Ich habe in den Urlaubstagen meiner Frau abends, während sie gehäkelt oder gestrickt hat, gerne was vorgelesen von alten Biografien und da kam ich an einen Missionspionier, den ich überhaupt nicht kannte, Alan Gardiner. Der war zuerst nach Neuguinea gegangen im letzten Jahrhundert, dann war er ins Zululand gegangen, hat gemerkt, da ruft mich Gott nicht. Und dann hat er von einem Menschenstamm gehört, von dem Darwin sagte, da sei eine tierische Rasse nicht der Veredelung fähig. Das sind die Pecheres, die an Feuerland leben. Ein Monat ist Frühling, Sommer, Herbst, von Dezember bis Januar, und dann bricht die Kälte wieder ein. Und der Winter ist da. Und dann ist er dorthin gegangen und er war nur ein Jahr im Wirk und dann ist er gestorben an Skorbut. Das Nachschubschiff kam nicht mehr durch. Aber die Aufzeichnungen hinterlassen. Und schrieb dieser Mann und sagt: Ich möchte es allen meinen Freunden sagen, wie fröhlich ich bin. Seit 5 Tagen warte ich auf die Ankunft des Schiffes. Wir haben nichts mehr zu essen und zu trinken, aber wir wissen, dass es der himmlischen Herrlichkeit entgegengeht. Und mein Leben ist nicht vergeblich gelebt. Nun sind Sie nicht berufen, um nach Feuerland zu gehen oder an den Südpol. Sie sind wahrscheinlich nur in sehr schwierige Lebensabschnitte berufen. Unsere Kranken, denen wird bang vor jedem Tag. Ihnen wird Angst, wenn Sie nur das Gesicht der Kollegen wiedersehen. Paulus sagt, ich habe eine Bitte. Ich will den Leiden Christi gleichgestaltet werden. Müssen Sie viel drüber nachdenken. Paulus bietet nicht und sagt, Herr, ich möchte so mächtig sein wie du. Ich will überall Siege erleben. Du musst mir alle Wehwehchen aus dem Weg räumen. Sondern er sagt, Herr, ich will auch deine Leiden mittragen, Schwierigkeiten erdulden, den Hass der Menschen, dass mir die Kraft genommen wird, ich gehöhnt und verlacht werde, ich Niederlagen erlebe. Aber gerade da will ich dich, den Auferstandenen, erfahren. Ich will deinen Leiden gleichgestaltet werden. Ich bin bereit, auch die Jahre, die vor mir liegen, auch mit Schwerem noch zu füllen. Aber dabei soll das Loben und das Danken nicht aufhören. Und ich will fröhlich meine Straße gehen, weil ich es tue, dir zu ehren und zu deinem Lob. Und weil ich deine Kraft der Auferstehung darin erfahren darf. Amen. Und nun singen wir noch von diesem Lied 250, die Verse 11, 12 und 13. Da hat Paul Gerhardt das beschrieben, was für ihn so schwer war. Er hat ja in der Auseinandersetzung mit der Kirchenpolitik des großen Kurfürstes von Preußen in Berlin damals sein Predigtamt zur Verfügung gestellt. Und das war ihm ganz wichtig. Und da kommt vom Zorn des großen Fürsten. Und dann hat er diesen Kreuzesweg auf sich genommen. Und er hat dennoch so herrlich wirken können für seinen Herrn. Er ist nicht geklebt an Ehre und Macht und dem, was die Welt bietet. Das war für ihn nicht verlockend, sondern der Herr, der ihn führt. 11, 12 und 13.
Thank you.
Wir wollen beten. So treuer und lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken für so viel Schönes, was du uns auch täglich gibst. Du überschüttest uns mit Gutem. Und wir wollen dir danken für alle Gaben auch der Schöpfung um uns her, des Lebens, der äußeren Versorgung und des Friedens. Und doch kann uns dies alles zur Versuchung werden, dass wir manchmal irgendetwas halten wollen, was du uns nicht gibst und was vor dir nicht recht ist. Und da wollen wir dir danken, dass du die wirkliche Sonne bist, die Freude unseres Lebens, und dass du auch jetzt denen begegnest, die in der großen Dunkelheit sind, die verzweifelt und mutlos sind, und dass du ihnen die wunderbare Erleuchtung schenkst unter deinem Kreuz, was es ist, wenn man den Himmel offen sieht, wenn man angenommen ist von dir, wenn man Frieden mit dir hat. Ach Herr, hilf uns dann auch, dass wir eine neue Wertung finden und dass wir vieles weglegen können, was uns jetzt zum Schaden wird. Dass wir auch immer in unserem Leben rasch überschlagen, ob uns das aufhält und beschwert. Herr, lass uns auch nichts von den scheinbar so harmlosen Dingen dieser Welt zur Versuchung werden, das uns von dir trennen könnte. Bewahre uns davor, dass nichts dazwischen tritt, nichts Unrechts, keine Sünde, sondern dass wir allein bei dir sind. Und da danken wir dir, dass du uns so fest hältst, auch in all dem, was vor uns nun steht und in das wir hineingehen, dass wir dich in den kommenden Tagen erleben dürfen, dass du deine Macht zeigst bei denen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes sitzen. Wir freuen uns, dass wir deine Auferstehungskraft erfahren können und dass wir Siegende sein können, fröhlich jubilierende Leute, weil du uns ergriffen hast und weil wir dein Eigen sind im Leben und im Sterben. Herr, hilf uns, dass wir dieses Ziel erreichen und dass du, der du angefangen hast, das gute Werk, dass du es auch vollendest, dass du unseren nichtigen Leib verklären wirst, dass er ähnlich werde deinem verklärten Leibe. Wir freuen uns darüber, lieber Herr. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun habe ich noch ein paar Dinge bekannt zu geben. Wir fangen jetzt wieder nach der Schulferienpause überall in den Gruppen und Kreisen an. Können Sie helfen, dass die neu sind, nachher noch diesen blauen Notizenzettel mitnehmen, damit sie informiert sind? Steht eigentlich das Wichtigste drauf. Und dann gibt's noch diesen gelben kleinformatigen Zettel, wo alle unsere Kreise, Jugendgruppen drinstehen und Dienstgruppen. Wir freuen uns, wenn man sich anschließt. Das ist natürlich immer ein Stückchen schwierig, wenn man sagt, ja, wie macht man das? Vielleicht sitzen Sie jetzt wieder neben so einem scheuen Partner, der gar nicht wagt, Sie anzusprechen. Also da müssen Sie selber Mut haben, Zähne zusammenbeißen, so ein Blatt mitnehmen, Telefonnummer anrufen und fragen, darf ich kommen oder gucken Sie mich komisch an. Einfach packen Sie es und suchen Sie Gemeinschaft mit anderen Christen. Seniorenkreis beginnt wieder am Dienstag um 14.30 Uhr. Da freut man sich auch immer wieder, wenn neue Freunde kommen, wobei das gar nicht vom Alter abhängt. Wer da nachmittags kann, da freut man sich immer wieder, je rüstiger und jünger sie sind. Ein Film von Rostock nach Wismar, Kaffeetafel und nette Gemeinschaft. Hinten liegen die Anmeldezettel für unsere Freizeit in Friolzheim. Das ist das lange Wochenende, Freitagabend bis Sonntag im Ende September. Und das ist auch sehr schön, um in die Gemeinde hineinzuwachsen und da auch gleichzeitig Bibelstudium zu betreiben, möchte ich Sie einladen. Nehmen Sie nachher hinten diese Zettel mit. Unser Opfer heute, wir müssen da etwas umtauschen. Am nächsten Sonntag ist der sogenannte Israelsonntag. Am nächsten Sonntag, am Israelsonntag, da haben wir eine Aussendung eines jungen Mannes, der mit dem Schiff von Operation Mobilisation hinausgeht. Er wird über Israel gepredigt werden. Aber darum würde ich das Opfer heute für Israel nehmen. Und wir haben eine ganz besondere Aufgabe, immer wieder, die mir die wichtigste in Israel ist, die kleine Schar der judenchristlichen messianischen Gemeinden. Zersplittert in viele Konfessionen und Gemeinden und Hauskreise, freuen uns, dass wir am 13. September eine Matinee haben, wo Baruch Maus unter uns sein wird, ein messianischer, judenchristlicher Pastor, der eine ganz wichtige Gemeinde in Rehovot betreut und leitet und der dann anschließend im Gemeindehaus auch einiges über ihre Probleme erzählt. Aber mir ist besonders wichtig, unter den vielen Juden, die jetzt aus Russland kommen, sind eine ganze Reihe gläubiger, Jesusgläubiger Christen dabei. Und diese schwachen judenchristlichen messianischen Gemeinden in Israel tun sehr viel, um denen zu helfen. Die kommen ja ohne Hab und Gut an. Die haben einen Notfonds gegründet, wo man diesen Christen, Judenchristen aus Russland beisteht und hilft zur Wiedereingliederung. Dafür wollen wir heute unser Opfer geben. Getauft wird in einem Taufgottesdienst um 11.45 Uhr Lisa Hertog, Traubenstraße 20 und Simon Sandbaumhüter aus der Etzelstraße 16. Wir machen immer gerne die Taufen außerhalb des Gottesdienstes, weil man dann mehr auf die Familien eingehen kann, bloß weil ich immer wieder gefragt werde. Wir haben auch um 14 Uhr nochmal einen Taufgottesdienst. Da wird Paul Nikolai Schäfer aus Feigen von der Stoßeggerstraße getauft und Mark David Hausmann aus der Wilhelm-Bloß-Straße. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.